Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich begrüßen in diesem leider so leeren Billroth-Haus zu dieser Veranstaltung, die sozusagen in Sukzession nach Liebe in Zeiten der Cholera, die ja nach dem Wort Cholera auch mit ein bisschen Wut verbunden ist, jetzt in die Zeiten der Ethik und der Pandemie bringen. So, dann lassen Sie uns gleich in medias res gehen und über die Ethik in Zeiten der Pandemie reden. Das ist ja ein durchaus wichtiges einerseits, aber andererseits auch kontroversielles Thema. Zunächst gebe ich hiermit klar bekannt, dass es für mich keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung gibt. Und möchte mal beginnen zunächst mit Ethik und der Gesellschaft und auch den politischen Dimensionen. Beginnen möchte ich fast klarerweise mit Camus und seiner Pest, die er in den späten 40er Jahren veröffentlicht hat. Und da drinnen kommen ja auch Zahlen vor. Einmal beginnt Camus mit einer Ratte, die er am ersten Tag mit Beginn der Geschichte findet und dann immer mehr, dann werden die Ratten gesammelt, dann werden die Ratten gezählt und dann werden schließlich über 8000 Ratten, die täglich gefunden werden und verbrannt werden und dann irgendwann in der zweiten und dritten Woche beginnt man auch die Todeszahlen zu veröffentlichen. Und da sagt Camus, ja, das ist ja etwas ganz Interessantes. Einerseits Zahlen, andererseits wissen wir ja nicht, wie viele an normalen Wochen gestorben sind und können es dadurch nicht in Perspektive setzen. Und abgesehen davon kann man ja Zahlen per se nicht in Relation zu den Toten setzen. Was aber klarerweise damit in Zusammenhang gestanden ist, sobald die Pest im Oran und bei uns die Covid-Pandemie ausgerufen worden war, war man natürlich verpflichtet, harte Maßnahmen zu ergreifen. Und die wurden auch wiederum mit Zahlen begleitet, mit harten Bildern teilweise. Und all das hat dazu geführt, dass wir durch Angst beherrscht und vor allem mit Angst regiert wurden. Und die Zahlen haben auch dazu geführt, dass natürlich die Komplexität auf einige wenige Zahlen reduziert wurde. Zahlen drücken ja nur ein bisschen von der Realität aus, hat aber auch natürlich einen bewussten Effekt, der ein bisschen von dem Thema des Dilemmas wegführen soll. Das Dilemma, dass wir einerseits den Wunsch haben, das Leben aller zu schützen und andererseits aber einen Fortgang der Wirtschaft aufrechterhalten sollen, die genauso wiederum wichtig ist für den Fortgang unseres normalen Lebens. Was mit der gesamten Krise natürlich verbunden war, eine ausgebreitete Erhöhung der Unsicherheit in der gesamten Bevölkerung, natürlich auch beim Individuum, einzelnen Menschen und damit einem klaren Ausdruck nach Orientierung. Orientierung in der Krise und wie soll es weitergehen? Orientierung ist natürlich immer bei allen Menschen mit Werten verbunden und mit der jeweiligen moralischen Einstellung. Wo befinde ich mich? Und gerade heute ist diese Studie veröffentlicht worden, der Deutschen Bertelsmann Stiftung, die sich damit beschäftigt hat, wie sind die verschiedenen Wertemilieus, Wertemuster von verschiedenen Menschen im Zusammenhang generell mit dem Leben, andererseits aber mit der Corona-Krise. Und ich lasse jetzt ein paar Sekunden mit diesem Bild alleine, dass die 7 Wertemilieus, die in Deutschland, aber wahrscheinlich auch bei uns identisch vorhanden sind, außer dass die Parteien, die damit konnektiert werden, andere sind, aber sie können sich die Parteien ja im Endeffekt austauschen, ohne dass wir jetzt das direkte Pendant zur AfD haben. Also, sie finden sich vielleicht in dem einen oder anderen Milieu wieder. Und das wird ein bisschen essentiell und wichtig sein für die nächsten Folien, weil wir dann sozusagen in die 2 Fragen, die ich gerade vorher als Dilemmata dargestellt habe, die Fragen auch gestellt wurden. Einerseits, sollte der Schutz des Lebens das Dominante sein in dieser Krise, sollte dem sogenannten Schutz des Lebens alles untergeordnet werden. Und da ist zumindest ein Drittel der Meinung, ja, ganz quer über die Milieus und 70% mehr oder weniger, ja. Aber in den einzelnen Gruppen unterscheidet sich dann das schon von 20 bis fast 40% in der unbedingten Voll- und Ganzzustimmung. Wenn ich jetzt sozusagen die wirtschaftliche Thematik anstimme, das heißt, soll ich nur diese Maßnahmen durchziehen, die wir uns auch wirtschaftlich leisten können, die wir wirtschaftlich sozusagen stemmen können, dann werden die Diskrepanzen schon ein bisschen höher. Von den 13% bis 30% bei den leistungsorientierten Performern. Die sagen, ja, das ist doch selbstverständlich, wir können nicht alles machen, was wir uns zwar vielleicht wünschen würden, aber nicht leisten können. Und so sieht man schon eine durchaus große Diskrepanz an Mustern, die natürlich daher kommen, dass wir ja in unserem Leben moralisch geprägt werden und so gewisse Mindsets mit uns mitbringen, die ja dann von auch verschiedenen ethischen Schulen stammen. Und daraus ergibt sich natürlich einerseits der Ruf nach politischer Führung, andererseits auch nach der Auslösung, also nach der Auflösung dieser Dilemmata, die dazu führen sollten, dass wir einen klaren Weg durch die Krise finden. Nun, klar ist uns allen auch, dass wir hier mit einem sehr kurzfristigen Ziel geführt werden. Das Ziel ist natürlich kurzfristig gedacht, Todesfälle unter jedem Kosten zu vermeiden. Natürlich der Wunsch, jetzt in die Zukunft zu schauen und zukünftige Todesfälle, die zwar nicht mehr jetzt so klar sichtbar sind, aber durchaus auch mit dem Krisenmanagement in Verbindung gebracht werden können, diese Todesfälle werden nicht benannt und nicht auch transparent gehandelt. Und damit fallen sie jetzt nicht ins Kalkül. Das heißt, die Todesopfer in der Zukunft, auch wenn diese höher sein sollten, werden nicht so bewertet wie die, die jetzt vermieden werden sollen. Was versucht wurde am Anfang der Krise, und Sie sehen hier, das ist eine Ad-hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrats vom ganz Beginn der Krise, wurde der Ethikrat gefragt, was wären die Prämissen, die moralischen Prämissen für das Manövrieren durch die Krise. Und der Ethikrat hat ganz klar gesagt, der Schutz des Lebens ist nicht das höchste Gut, sondern es muss für jeden auch verantwortbar, also es muss für uns alle klar verantwortbar auch sein, dass das Leben ein gewisses Risiko birgt und damit nicht jedes Leben absolut schützenswert ist. Und es ist auch klar so, und das ist die zweite Prämisse, oder einer von Prämissen, dass man sagt, man muss die Lasten auf lange und mittlere Sicht fair verteilen und transparent so verteilen, dass sie auch als gerecht empfunden werden. Und wenn dies in einer Gesellschaft nicht gelingt, dann hat man, wie wir auch sehen, ein Problem, das natürlich auf der einen Seite, wie hier von durchaus teilweise extrem annotierten Philosophen so betitelt wurde, dass man auch einige Politiker haben das natürlich gesagt, when will the cure be worse than the disease? Das heißt, dass die Frage der Angemessenheit und der Verhältnismäßigkeit, wir müssen auf das allgemeine Wohl schauen und nicht nur immer auf ein, wie wichtig das auch immer ist, einzelnes gerettetes Leben. Das ist leider nicht ganz scharf, ist aber ein bisschen ein Ausdruck eines Clusterings von diesen psychologisch-ethisch-moralischen Typologien, Milieus, die wir vorher gesehen haben, in eine sogenannte Sinus-Milieu-Analyse, die dann einerseits abhängig von traditionellen Zugang zu Themen bis hin zu einem innovativen, individualistischen, neuorientierenden Zugang und dann auch in Abhängigkeit von den jeweiligen sogenannten Schichten, in denen jemand ist und mehr Traditionen bzw. sozial Schwächere sind dann einem, wo die orange Linie durchgeht, klaren politischen Lager zugeordnet, in Deutschland eher der AfD, die anderen dann eher den Mitte-Parteien, bitte Linksparteien vielleicht bis auf die CDU, aber auf jeden Fall sind das mehr die Wähler, die anders denken, adaptiver denken, innovativer denken und nicht so in den alten Traditionen verhaftet sind. Auf jeden Fall sieht man ganz klar, dass eine klare Riss- oder Trennlinie durch die politischen Lager geht. Was klar ist, all diese Menschen erwarten sich Entscheidungen, die basieren auf Werten. Und nun passiert es natürlich, wenn Werte wie Menschenleben zur Diskussion stehen, dass die Entscheidung ja prima vista ganz klar ist, man wird sich für das Menschenleben entscheiden. Und basierend auf die Argumentation oder die Argumentationen immer basieren lassen auf Evidenz, die von Wissenschaftlern, also Experten, zur Verfügung gestellt wird. So hat man dann den Eindruck, dass die Entscheidungen eigentlich nur mehr von Wissenschaftlern getroffen werden. Und da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich ein problematisches Szenario, weil Wissenschaftler natürlich in keinster Weise gewählt und demokratisch legitimiert werden, sondern eben nur Experten sind mit einer gewissen Rationalität, die aber weder ethisch-moralisch noch sonst wie im Sinne einer politischen Entscheidung gewertet wird. So wird in diesen dann sehr technokratisch anmutenden Umänderungen unserer Demokratie das Verhältnis zwischen den Fachleuten und den Politikern mehr oder weniger umgekehrt. Und die Politiker werden, wie Habermas schon in den 70er Jahren gesagt hat, sich hinter den Experten verstecken und diese vorschieben und damit missverwenden. Da könnte man gleich die Frage stellen, sollten nicht dann gleich Wissenschaftler und Philosophen wie in den Extremexpertokratien und Technokratien die Regierungen übernehmen? Und da hat Hannah Arendt eine ganz klare Antwort drauf. Sobald ein Wissenschaftler sich vorne hinstellt und seine Meinung klar kundtut und wertend darstellt, ist er nicht mehr ein Wissenschaftler, der nur mehr nach Wahrheit strebt, sondern hat auch ein Machtkalkül da drinnen in seinen Äußerungen und ist damit moralisch nicht mehr so integer als Philosoph zu gelten. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Wissenschaft. Und damit sind wir mittendrin im Thema der Wissenschaft, das uns ja die gesamte Corona-Krise begleitet. Von Anfang an wurde ja verlangt, diese Krise wissenschaftlich zu begleiten. In adäquater Weise ist das bis zum heutigen Tag nicht passiert. Das führt dazu, dass wir weder am Anfang noch auch jetzt verlässliche Daten zur Verfügung haben. Das wurde von Ioannidis von der Stanford University so dargestellt, dass er meint, wir springen von der Klippe und haben keinerlei Wissen, wo wir wegspringen und wo wir landen. Wir sollten doch einige Daten haben, die uns jetzt helfen, durch diese Pandemie-Thematik uns durchzumanövrieren, ist aber großteils nicht. Das kommt dazu noch, dass wir mit den Daten, die wir veröffentlichen, die wir durch gewisse Wissenschaftler veröffentlichen, meistens eben Virologen, die Komplexität des gesamten Geschehens extrem reduzieren, vereinfachen. Das wollen natürlich die normalen Bürger, die können auch mit Komplexität teilweise nicht umgehen, die wollen also einfache Lösungen haben. Und die werden dann mit Plus-Minus-Lösungen präsentiert und damit auch teilweise missverwendet. Dazu kommt, dass viele sogenannte Experten auch mittlerweile auftreten. Ich denke nur manchmal an mich. Ich bin ja in dem Fall auch ein, sage ich jetzt mal, normaler Bürger, zwar Arzt, aber in Infektiologie oder Virologie in keinster Weise ausgebildet, die dann Statements abgeben, die dann durchaus als solche von Ärzten gehört werden. Das heißt, wir müssen durchaus aufpassen, ob wir überhaupt was sagen und was wir wo sagen, weil erstens mal können wir auch Sachen missverstehen und werden auch immer wieder was missverstehen, so wie in diesem einen Statement gerade vor ein paar Tagen im British Medical Journal veröffentlicht, dass eben dieser Impfstoff nur bei 8% der Fälle wirksam ist, bei über 65-Jährigen, und dann kam man drauf, dass bei einem Memorandum, das politisch rumgeschickt wurde, dann drinnen gestanden ist eigentlich, dass 8% der Probanden zwischen 57 oder so und 65 Jahren alt waren. Also die Facts und die Fake News vermischen sich dann leider und werden dann falsch präsentiert. Das heißt, wir als Ärzte müssen klar sehen, wir werden ja von der Bevölkerung Gott sei Dank immer noch sehr positiv gesehen, auch moralisch hoch integer angesehen und als allwissend teilweise betrachtet. Wir haben ja schließlich Medizin studiert. Das Thema ist nur, dass wir eben es nicht schon wissen werden, sondern wir wissen nur unseren Teil, für den wir ausgebildet wurden. Das heißt also, um mit Wittgenstein zu sprechen, sollten wir, wenn wir schon als Ärzte und Wissenschaftler sprechen und uns in die Öffentlichkeit stellen, worüber wir nicht sprechen können, auch nicht sprechen sollen und schweigen sollen. Damit kommen wir in eine andere Thematik der Wissenschaft, und das ist der Krieg der Wissenschaft in verschiedenen Facetten. Ich wehre mich einerseits natürlich gegen das Wort Krieg, weil der auch in der Medizin teilweise missverwendet wird, aber nachdem er in den Medien schon so vorkommt, verwende ich jetzt diesen Terminus weiter. Und da ist ein großes Problem sozusagen innerhalb der Wissenschaft der Krieg, der fast nicht stattfindet eigentlich, nämlich der sogenannte Krieg der Meinungen. Die wissenschaftliche Debatte ist teilweise völlig abgeschaltet worden. Es werden nur mehr Meinungen veröffentlicht, die politisch opportun sind. Auch hier vor einiger Zeit ein Paper im British Medical Journal, das über die Politisation der Wissenschaft spricht, wo man sieht, dass in diversen Advisory Boards extrem viele politisch geprimte Menschen sitzen. Auf der anderen Seite auch Fachleute entfernt werden, die nicht diesem Mainstream entsprechen und vor allem aber auch teilweise, vor allem Public Health Experten und Frauenvertreter, sozusagen Vertreter von ethnischen Minderheiten dort nicht vorkommen. Außerdem werden laut dieser Berichte, natürlich nur in England und in den Vereinigten Staaten, gewisse Veröffentlichungen hintangehalten, die Meinungen kundtun oder Erkenntnisse kundtun, die der jeweiligen politischen Strömung nicht entsprechen. Gewisse Mitglieder in Public Health Services oder auch in diesen Gremien werden angehalten oder werden Maulkorberlässe aufoktroyiert und gewisse Mediensprechverbote dementsprechend ausgesprochen. Das heißt also, die einen Wissenschaftler, die opportun sind, dürfen sprechen, die anderen dürfen nicht sprechen. Gleichzeitig, wenn, und auch das ist natürlich nur in England oder in dem Fall in Schweden so, aber ich habe es durchaus auch jetzt schon in Österreich gehört, wenn Wissenschaftler Meinungen kundtun, die nicht dem Mainstream entsprechen, die aber wissenschaftlich fundiert sind, kommen sie unter Attacke. Das heißt, sie werden bedroht, sie werden in Social Media bedroht. Manche von ihnen benötigen sogar auch in Österreich Polizeischutz, weil sie wissenschaftlich fundierte Meinungen von sich gegeben haben, die vielleicht nicht jetzt gerade in den Mainstream passen. Das heißt, also, die wissenschaftliche Debatte muss trotzdem weitergehen. Wir müssen trotzdem darüber diskutieren, was jetzt Sache ist, was wir für neue Erkenntnisse haben, ob wir unsere Zugänge adaptieren oder eben nicht. Das andere Problem ist nicht Krieg sozusagen innerhalb der Wissenschaft, sondern gegen die Wissenschaft. War on Science wurde vor allem von Trump propagiert. Das große Problem ist, wir haben Wissenschaft. Die Suche der Wissenschaft ist natürlich nach Wahrheit. Jetzt wird von den Gegnern mehr oder weniger dargestellt, Wissenschaft ist eine Wahrheit und es gibt viele andere. Die Wahrheit der Populisten sozusagen ist Common Sense, also Hausverstand. Und mit dem kann man die meisten Probleme der Welt genauso gut beurteilen und bewältigen, was natürlich der Vereinfachung der Komplexität wiederum nahe kommt und vielen Leuten eher plausibel ist als wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Komplexität heraus. Das Problem aber mit diesem Zugang ist, dass wir da eine massive weitere Politisierung der Wissenschaft haben, der Bevölkerung haben im Sinne einer Spaltung in zwei Lager, die wir so und so schon, ich sage jetzt mal ideologisch, haben und diese Ideologien in den diversen gespaltenen Lager, hier die roten Republikaner und die blauen Demokraten, werden dann derartig polarisiert, auch in ihren kognitiven Schemata bedient, dass wir einen derartig tiefen Graben dann dazwischen haben, dass hier einerseits Wissen, andererseits sogenannter Common Sense eben miteinander nicht mehr kompatibel sind, was wir zum Beispiel in dieser Darstellung sehen, wo man gefragt hat oder das Statement unter die Leute gebracht hat, 97% der Klimaforscher sagen, dass Climate Change aufgrund von menschlichen Aktivitäten verursacht wurde und die Demokraten in dem Fall gesagt haben, ja, damit kann ich was anfangen und das glaube ich und ein Großteil der Republikaner gesagt hat, das ist eine Lüge. Und da haben wir natürlich ein massives Problem und das Problem ist dann kulminierend, wo wir dann den Höchstzustand des Krieges ausgerufen haben, nicht mehr gegen die Wissenschaft, sondern jetzt gegen Covid. Und da ist natürlich die Frage und das Bespielen oder Spielen ja diese Klaviatur der Rhetorik, vor allem Populisten, die sagen, wir haben jetzt Krieg, wir brauchen die adäquaten Mittel und die Demokratie ist in dem Moment in Gefahr. Nur in der Demokratie sind natürlich nicht alle Mittel erlaubt. Auch dort gibt es nach wie vor Gesetze. Nur praktisch in der Folge oder im Kielwasser der Kriegsrhetorik kommt es dann sukzessive zu einem Außerkraftsetzen von demokratischen Rechten, Grundrechten, die zwar immer nur als vorübergehend proklamiert wurden, wo man sich aber manchmal fragen muss, ob das tatsächlich nur mehr vorübergehend ist, denn klar ist, in Zeiten des Krieges herrscht ein Schweigen der Gesetze. Das war schon zu Ciceros Zeiten so, das war aber auch zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg so, wo ich nur neben den diversen altbekannten schwersten Verletzungen von Menschenrechten auch Menschenrechte in Amerika verletzt wurden, wo zum Beispiel im Rahmen der Kriegshandlungen gegen Japan plötzlich den gesamten japanischstämmigen Menschen, Mitmenschen, ihre Grundrechte entzogen wurden und eben da im Supreme Court dann auch noch geurteilt wurde, ja, das sind eben die Härten des Krieges. Nun, wenn die Härten des Krieges oder überhaupt Kriegsrhetorik herrscht, dann fragt man sich manchmal, ob dann nicht auch jeder gegen jeden beginnt zu kämpfen, ob jetzt noch der Krieg in uns herrscht, ob wir dann tatsächlich, wie damals Thomas Hobbes gesagt hat, Homo homini lupus ist und im Naturzustand, in den wir dann zurückkehren, weil es ist dann das Faustrecht und das Recht des Stärkeren, ob wir dann gegeneinander kämpfen und wer schaut, dass er in der Krise überbleibt, es wird dann der Stärkere sein. Nur auch Rousseau und auch wir sind ja eigentlich dazu committed, haben einen Gesellschaftsvertrag. Und im Gesellschaftsvertrag gehen wir davon aus, dass wenn wir uns gemeinsam verbünden, eben zu einer Gemeinschaft, sind wir stärker als jeder Einzelne und jeder Einzelne wird davon auch profitieren. Kant hat es dann noch weitergebracht und hat gesagt, ja, eigentlich aus unserer Freiheit heraus sind wir ja auch dazu verpflichtet, zu diesem Gesellschaftsvertrag, weil diese Freiheit, wenn wir sie nicht gemeinsam ausüben, dazu führt, dass wir unsere Menschenrechte verlieren. Nun, das heißt also, schon am Anfang der Krise wurde das immer wieder propagiert und jetzt immer mehr, weil es offensichtlich immer notwendiger ist, muss sich jeder zurücknehmen, klar. Aber das kann nicht so konterkariert werden auf der anderen Seite, wenn wir jetzt alle das rausschreien, wir wollen unser altes Leben zurück und wenn halt auf Kosten der anderen, die dann zurückstecken müssen, wir halt nicht. Und John Rawls hat dann in letzter Folge aufbauend auf Kant gemeint, von der Freiheit ausgehend ist ja die Gemeinschaft und der Gesellschaftsvertrag das einzig Logische und Wahre, weil auf der einen Seite die Gerechtigkeit somit entsteht und die erste Tugend sozusagen ist und die zweite ist dann die Wahrheit in unseren Gedanken. Und damit sind wir wieder bei der Wissenschaft und der Thematik der Covid und der Gesellschaft. Und wir müssen schauen, dass wir das in Balance halten, weil sonst kommen wir tatsächlich in eine Richtung, dass wir unser demokratisches oder noch demokratisches System in eine Richtung bewegen, wo es dann nicht mehr funktioniert, wo es auch theoretisch nicht mehr nachvollziehbar ist und dann diese Thematiken dazu führen, dass wir diese Gesellschaftssysteme verlieren und fallen lassen müssen. Jetzt zu uns als Menschen und als Ärzte zurück. Klarerweise ist es ja nicht immer nur die Vernunft, die zum moralischen Verhalten führt, sondern auch ein Bauchgefühl oder die Erziehung und die Emotion, wie wir auch teilweise ganz am Anfang gesehen haben, mit diesen verschiedenen Milieus, in denen wir uns moralisch entwickelt haben und bewegen. Und wie David Hume damals gesagt hat, wenn auch die ganze Welt zerstört wird, weil ich lieber mich um einen Ritz an meinen Finger kümmere und mir der bedeutender ist, dann ist es so. Und das daran lässt sich nicht rütteln und so ticken wir. Und das bringt mich zu dem Thema der Impfpflicht. Manche sagen, okay, das ist ein Stupser, den ich nicht will. Manche sagen, das ist eine allergische Reaktion, die ich nicht will. Und manche sagen, das ist überhaupt sinnlos. Man ist trotzdem der Meinung, und ich sage jetzt Mann, auch ich, dass auch die Impfung als ein Teil des Gesellschaftsvertrages gesehen werden muss. Das heißt also, Impfung ist das einzig richtige, also sich impfen zu lassen, ist das einzig richtige moralische Verhalten. Parallel dazu haben wir natürlich in unserer Ethik auch die Autonomie des Patienten, aber generell des Bürgers. Autonomie ist aber nur mit Wissen vereinbar und da sind wir jetzt wiederum als Ärzte gefordert, Wissen so zu vermitteln, nämlich so zu kommunizieren, und das ist eines der größten Probleme in der heutigen Gesellschaft, dass es auch verstanden wird. Dass wir auch unsere Mitbürger dazu befähigen, zu autonomen Entscheidungen eben dann in Richtung Impfung zum Beispiel, weil, wie wir wissen, auch hier vor ein paar Tagen eine Publikation, das hat sich auch jetzt durch diesen Vortrag schon durchgezogen, das Problem der Komplexität und der Wunsch von zumindest der Hälfte unserer Mitbürger, diese Komplexität durch Einfachheit zu ersetzen. Wir wissen, dass gerade Menschen, die autoritären Ideen anhängen, die nationale, dogmatische Ideologien verfolgen, dass bei diesen Menschen eine gewisse Komplexität im Hirn zu verarbeiten nicht möglich ist. Der Informationsfluss bei dieser großen Zahl von Mitbürgern ist eingeschränkt und es gibt Defizite in der Wahrnehmung und im Denken. Damit verbunden mit Komplexität ergeben sich impulsive und emotionale Reaktionen und gleichzeitig verbunden damit ist eine extrem hohe Risikobereitschaft in den Handlungen, die man danach folgen lässt, sozusagen im ethischen und sozialen Bereich Risiken eben einzunehmen und andere Leute zu benachteiligen. Wie gesagt, vor ein paar Tagen als extrem spannende wissenschaftliche Publikation rausgekommen. Gleichzeitig müssen wir aber sagen, einerseits mit dieser Komplexität haben wir als Antwort auf diese Komplexität eine immer höhere Spezialisierung in der Wissenschaft und auch in der Medizin vorgenommen, sodass es für jeden Antikörper und für jeden Pathway oder für jedes kleinste Teil eines Organs schon Spezialisten gibt. Dadurch entwickeln wir natürlich eine gewisse Art von Tunnelblick und wissen natürlich auch teilweise mit der Komplexität des Menschen, des Körpers, des Systems wenig anzufangen. Und damit kommen wir sozusagen abschließend in das Thema Covid und Pandemie. Ich denke mal, diese Pandemie oder wie ich sie gleich noch nennen werde, Syndemie, ist ein Hinweis auf die Komplexität der Welt und auf die Notwendigkeit, dass wir uns endlich außerhalb unserer wissenschaftlichen Denksilos miteinander vernetzen und einen gemeinsamen Zugang zur Bewältigung all dieser Probleme finden. Im Lancet wurde publiziert, dass eben diese Pandemie, wie sie gemeinhin genannt wird, eben keine solche ist, sondern eine Syndemie ist. Das heißt, eine Kombination aus verschiedenen sozialen, Bevölkerungs-, Public Health- und sonstigen medizinischen Faktoren, die eben auf der einen Seite eine Verbindung darstellt oder zeigt von non-communicable diseases und eben in dem Fall der Ansteckung durch Zoonosen und Viren und die ja vor allem Ungleichheiten in der Bevölkerung aufzeigt, die eben so nicht sein sollten, wie eben von benachteiligten Gruppen, die eben öfter und stärker durch die Pandemie oder Syndemie betroffen werden wie andere. Gleichzeitig, um eben diesen globalen Zugang noch zu unterstreichen, werden immer mehr Wortmeldungen publiziert, die sagen, okay, wir müssen auch unser aufgeklärtes Erbe wieder wachrütteln, sozusagen aufgeklärt denken im Sinne nicht von Nationalismen und Regionalismen, sondern einem globalen Vorgehen, das uns im Sinne einer globalen Bekämpfung, nur so wird sie funktionieren, der Pandemie weiterbringt. Das heißt, Impfen der Risikogruppen, dann Verteilung der Impfstoffe weltweit, weil wenn wir es bei uns bekämpfen und vor den Toren Österreichs oder Europas der Virus weiter tobt, dann wird uns das auf die Dauer nicht viel helfen. Nochmal zu dieser heute veröffentlichten Bertelsmann-Studie. Wenn wir jetzt schon global denken und denken, wir können nicht mehr back to normal gehen, dann heißt das, wir haben in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren Veränderungen vor uns. Und auch das wurde in dieser Milieustudie, Wertemilieustudie gefragt. Und das sind eben, wenn Sie ganz recht schauen, die Leute über den Wandel auch befragt worden. Und da sind zwei Gruppen, eben die Materialistinnen und die Beziehungsmenschen, ganz besonders hervorgestochen, dass sie eben Wandel nicht wollen. Eine andere Folie, die ich Ihnen gezeigt habe, hat gezeigt, dass die Spaltung auch durch die politischen Lager geht. Genau diese beiden Gruppen sind eher zugewiesen zu den sogenannten AfD-Wählern. Das heißt, auch hier haben wir eine Gruppe, die Komplexität nicht verarbeiten kann, die kognitive Probleme hat, komplexe Anforderungen zu verarbeiten, dann eben sehr impulsiv und emotional reagiert und dann eben eher den Status quo oder den Status quo ante verteidigen will. Auch auf das müssen wir Bedacht nehmen. Auch hier diese Menschen müssen wir erreichen und unsere Kommunikationsstrategien dementsprechend ausrichten, dass wir nicht nur immer in sozusagen unseren Echo Chambers arbeiten und Leute, die wir sowieso erreichen, sondern auch die anderen. Und unsere Aufgabe als Ärzte wird sein, allen Fliegen sozusagen den Weg aus dieser Misere zu zeigen, und hier die Komplexität so verarbeiten zu lassen, dass wir als Menschheit weiterkommen. Klar hat jeder den Drang danach, nach Einfachheit und nach einfachen Lösungen. Die gibt es in der heutigen Welt nicht mehr. Wir müssen also gemeinsam als Ärzte, als Ärzteschaft mit den uns anvertrauten Menschen daran arbeiten, dass wir uns auf diese Komplexität vorbereiten, mit Angemessenheit. Und ich glaube, das ist einer der höchsten Werte und ethischen Ansprüche, dass man angemessen und ausgeglichen und vor allem gerecht mit Wissen auf diese Krisen und auf alle Herausforderungen reagiert und das immer auch bei allen Entscheidungen im Hinterkopf hat und vor allem auch einmal transportiert, dass das unser Zugehen ist und nicht einfach ein populistisches Zugehen, um Zahlen zu behandeln sozusagen.